Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, der Text, der vorgeschlagen ist als Predigttext für den heutigen Sonntag, Estomie, er steht im Lukas-Evangelium im 10. Kapitel. Wir wollen hören auf die Verse 38 bis 42. Als sie aber weiterzogen, kam er in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach: Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt allein dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr: Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eines aber ist Not. Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Amen. Wir wollen beten. Lieber Herr, wir wollen dir Dank sagen für diese Perikope aus dem Lukas-Evangelium, die du uns schenkst, in diesen Sonntag hinein, in unser Leben, für unseren Glauben. Und wir wollen jetzt die Predigt hören und wir wollen lernen, was es heißt, Glauben wie Maria zu haben. Damit etwas rüberkommt in dieser Predigt, damit wir etwas verstehen können und damit wir es auch annehmen und umsetzen können, Herr, dazu brauchen wir deine Hilfe. Und darum wollen wir dich jetzt bitten, alle miteinander, Herr, segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, wenn Sie eben so ein bisschen aufmerksamer zugehört haben, dann haben Sie gemerkt, als ich den Predigttext vorgelesen habe, dass ich beim ersten Vers so ein bisschen pointiert und herausgehoben das Wort sie betont habe. Als sie aber weiterzogen. Das überliest man gerne mal, aber ich sage immer wieder, in der Bibel steht kein Wort, kein Vers, der nicht eine tiefere Bedeutung hat. Und so auch hier. Als ich mich auf diese Predigt vorbereitet habe, bin ich über dieses sie gestolpert. Ich habe mir gedacht, wer sind denn sie? Wer sind denn die, die da weiterzogen? Und wenn man dann den Kontext liest, das 10. und 9. Kapitel und auch das 11. Kapitel, dann wird deutlich, das sind die Jünger. Die Jünger sind weitergezogen und kommen mit Jesus in ein Dorf. Aber ab dem Zeitpunkt wird dann Jesus der Handelnde und die sind nur Statisten, die gucken nur zu. Die Jünger schauen nur zu, was dann passiert im Haus der Martha und der Maria und sie lernen. Sie lernen Elementares über den Glauben. Das Wort Jünger, das hier zwar nicht steht, aber die Jünger sind gemeint, heißt im Griechischen Mathetai. Ich habe das schon häufiger mal betont, das kommt von der Mathematik, da kennen Sie das, die Technik des Lernens. Also Jünger heißt übersetzt vom Griechischen her Lernende. Die Jünger sind Lernende und wir wissen ja, das brauchten die bis zum Ende, wo Jesus bei ihnen war. Die mussten immer lernen und lernen und lernen. Und hier dürfen sie auch etwas lernen. Sie lernen nämlich hier an dem, was hier geschieht in diesem Haus, was wirklich Glauben an Jesus Christus bedeutet. Und jetzt sind wir hier hingezogen. Heute Morgen aus ihren Häusern sind sie gekommen, aus Bremen, zum Teil aus weiter her, hier hingezogen. Wir werden nachher weiterziehen. Wir wollen heute auch lernen. Lernen an Jesus. Wir wollen quasi die Position der Jünger einnehmen, der Lernenden und wollen Glauben an Jesus lernen, und zwar an der Maria. Und ich habe 5 Punkte mitgebracht, was die Jünger damals, vor 2000 Jahren, lernen konnten, aber was auch wir heute Morgen lernen können, zum Teil zum wiederholten Male, dass wir es präsentiert bekommen, oder aber auch vielleicht ganz neu, worauf es im Glauben ankommt. An Maria den Glauben an Jesus lernen. Erster Punkt, an Maria die Bedeutung der Worte Jesu erkennen. Zweitens, an Maria die Gnade Jesu verstehen. Drittens, an Maria die von Jesus verordnete Sorglosigkeit erfassen. Viertens, an Maria die Realität der Gemeinde Jesu erfahren. Und fünftens, an Maria die Veränderung durch Jesus wahrnehmen. Das Erste, an Maria die Bedeutung der Worte Jesu erkennen. Maria geht hin, lässt alles liegen, was sonst noch wichtig ist. Das ganze Haus ist voller Gäste, Eigentlich hätte sie mit ihrer Schwester vieles zu tun, das macht diese Geschichte deutlich. Aber eins ist ihr wichtiger als alles andere, die Rede Jesu, die Worte Gottes zu hören. Und das bestätigt Jesus Christus selber. Als nämlich die Schwester kommt und sich darüber beklagt, wie Maria sich verhält, da sagt er, das, was sie getan hat, das ist nötig. Es ist aber Not, so sagt er, eins ist aber Not. Im christlichen Glauben ist nur eines nötig, das Wort Gottes. Das Wort Gottes, das ja Jesus selber ist. Es ist nur eins nötig, das Wort Gottes. Das, was uns das Leben gegeben hat, das, was diese Welt geschaffen hat, das, was bleiben wird, wenn diese Welt eingesammelt wird, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Es gibt für den Christen nichts Wichtigeres als das Wort Gottes, die Bibel und die bibeltreue Verkündigung. Das ist das Entscheidende. So sagt es Jesus. Das ist Not. Darauf kommt es an. Was für ein Fisch das Wasser, was für das Auto der Motor, was für einen Adler die Flügel, das ist für den Christen das Hören auf die Rede Jesu, das Hören auf das Wort Gottes. Und das ist auch das, was Kirche macht. Auch da haben wir häufig schon drüber gesprochen, in der Bibelstunde hier von der Kanzel. Kirche ist nicht irgendwie ein großes, herrliches Gebäude, nicht irgendwie eine Körperschaft öffentlichen Rechtes, sondern Kirche ist nur dort, wo das Wort klar und deutlich nach der Bibel verkündigt wird und die Sakramente rein und recht, die ja sichtbares Wort Gottes sind, verwaltet werden. Punkt. Mehr braucht's nicht. Da werden Sie alle sagen, ja, das sind doch alles Selbstverständlichkeiten, Pastor Latzel. Das ist ja wie, als wenn Sie zu Mathematikstudenten kämen und würden denen das kleine 1x1 erklären wollen. Leider ist das in dieser Welt nicht mehr selbstverständlich. In der BEK wird derzeit eine Verfassungsreform angestrebt, wo genau diese Grundlage verlassen wird. Nicht mehr das Wort Gottes und die Sakramente sollen Kirche sein, sondern auch Lebensäußerungen sollen gleichbedeutend daneben stehen. Diakonie, Kulturkirche, hier Leithaus, all diese Dinge. Nicht mehr Wort Gottes, was in den Gemeinden gelebt wird, ist Kirche. Und die Verwaltung der Sakramente, sondern anderes. Wir wehren uns dagegen intensivst. Aber glauben Sie mir, das ist gerade in dieser Zeit nötig, das immer wieder zu lehren. Und das müssen wir immer wieder lernen. Es kommt allein auf das Wort Gottes an. In der Kirche, in der Gemeinde, aber auch in eurem Leben. Natürlich wisst ihr das, weil ich das immer wiederhole, euch Hausaufgaben aufschreibe, wir letztes Jahr einmal komplett durch die Bibel gelesen haben. Ich versuche es immer wieder deutlich zu machen und ich werde nicht müde werden, bis zu meinem letzten Predigtdienst auf dieser Kanzel, das immer wieder einzuschärfen und zu lehren. Es kommt auf das Wort Gottes an, auf das Hören, auf die Rede Jesu. Und jetzt weiß ich, dass viele von euch natürlich in der Bibel lesen. Aber ich möchte euch fragen, wenn das wirklich das Nötigste, das Notwendigste ist, alles andere nicht so wichtig ist, welchen Platz hat tatsächlich das Bibelstudium, das Hören auf die bibeltreue Verkündigung in deinem Leben? Prüf dich da bitte selber. Ich habe mir überlegt, wie machst du das der Gemeinde nochmal deutlich? Da habe ich drüber gebrütet. Fällt mir nicht eine gute Geschichte ein? Kann ich das irgendwie an so einem Schmankerl deutlich machen? Und wie ich gestern so im Finish der Predigt war und an diesem Punkt nicht ganz zufrieden gewesen bin, da fielen mir nochmal Losung und Lehrtext für den gestrigen Tag ein. Ich habe gesagt, einfach mit dem Wort Gottes sagen, der Gemeinde nochmal so deutlich machen, was die Bedeutung des Wortes Gottes, der Rede Jesu ist. Losung gestern war, die meisten von euch haben es gelesen und mitbekommen, 5. Mose 8, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von allem, was aus dem Mund des Herrn geht. Davon lebst du. Und Lehrtext dazu, Jesus Christus spricht, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Das ist nicht irgendein Spleen eures Pastors, wenn der euch sagt, jeden Tag ein Kapitel Altes, ein Kapitel Neues Testament studieren, sondern es ist euer Leben. Ich bin nicht euer Ernährungsberater, der euch sagt, wie viel Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße ihr zu euch nehmen müsst. Das ist auch wichtig, dass diese Dinge stimmen für den normalen weltlichen Leib. Aber für den geistlichen Leib, und das ist der wichtigere als der, ist das Wort Gottes das Entscheidende. Und das sagt Jesus hier. Und das möchte ich euch noch einmal vor Augen stellen. Und ich möchte euch bitten, wir sprechen heute über das Lernen. Macht da mal eine Lernzielkontrolle. Ist das wirklich bei euch angekommen? Nicht nur, dass ihr es dogmatisch verstanden habt und nachreden könntet, sondern dass ihr es wirklich auch umsetzt. Die Bedeutung des Wortes Gottes. Wir werden nachher vor dem Segen singen das Lied 169, Herr, dein Wort, die edle Gabe. Lied, das unser Pastor Neander mitgeschrieben hat. Diesen Schatz erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um tausend Welten, aber um dein Wort zu tun. So werden wir nachher singen. Das ist ein Bekenntnis. Und überlegt euch gut, was er da singt. Das ist ja nicht nur irgendwie eine stimmliche Begleitung des Orgelspiels, sondern das singen wir zur Ehre Gottes. Da sagst du Gott etwas. Hoffentlich genau in dem Bewusstsein, dass du weißt, wie wichtig und bedeutsam das Wort Gottes ist. Das ist das Erste, was wir neu lernen können, sehen können, wie die Jünger die Bedeutung der Worte Jesu erkennen. Ein Zweites, an Maria die Gnade Jesu verstehen. Ich habe das eben schon bei der zweiten Lesung gesagt. Im letzten Gottesdienst habe ich über dieses Gleichnis vom Unkraut und am Weizen gesprochen. Und da hat es die Woche über Proteste gegeben. Wäre alles gut gewesen, ersten vier Punkte, aber allein die Gnade, das ist doch so eine reformatorische Erfindung, was uns Luther, Calvin und Zwingli da so reingedrückt haben. Mitnichten. Überall, überall in der Bibel finden wir genau diese Bezeugung, dass es auf die Gnade ankommt. Dass nicht das wichtig ist, was wir tun, sondern das, was uns Gott schenkt. Und darauf kommt es im Glauben an. Das hier ist ein Evangelium, wo, wenn man tief in sich schlägt, man merkt, ja, hier kommt so das Weltliche hoch, weil wir können die Martha ja so gut verstehen. Die möchte etwas tun für den Herrn. Das ist eine ganz fleißige und das andere ist die ganz faule. Das ist ja so die erste Assoziation, wenn man das so den Konfirmanden gibt, die einem klar das sagen, ja, die eine ist fleißig, die andere tut nichts. Also ist es nun mal, mit Fleiß und mit der größten Anstrengung können wir im Reich Gottes nichts machen. Wir können diesem Herrn Jesus nichts geben. Egal wie viel Kuchen, Lammfleisch, tollen Wein wir auf den Tisch stellen, egal wie viel wir spenden, egal was wir tun, wir können nichts tun. Vielen wäre das angenehm, hier würde nicht stehen, was wir gelesen haben, sondern nachdem Martha kommt, Folgendes passiert. Ich habe das mal so ein bisschen umgeschrieben. Und Martha trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester mich lässt alleine dienen? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Und jetzt kommt das, was der Weltmensch eigentlich möchte. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Maria, Maria, wenn du dir nicht genauso viel Mühe gibst wie deine Schwester, wirst du nur schwerlich den ewigen Lohn erhalten. Nur wer arbeitet und sorgt und sich müht und Leistung bringt, ohne Rast und Ruhe, der verdient sich Gottes Liebe und das ewige Leben. Das ist Religion. Damit kommt der Islam, der Buddhismus, da kommt das Judentum um die Ecke halt zu sagen, die sagen, du musst etwas leisten und dann vielleicht kannst du bei Gott etwas reißen. Und das wollen viele auch im Christentum. Das ist auch im Christentum immer wieder verfälscht worden. Darum hat es die Reformation gegeben. Dass damals die katholische Kirche sagte, ihr müsst so viel bezahlen, ihr müsst so viel Heiligenbildchen angucken, mit dieses und jenes tun und dann habt ihr vielleicht Erlösung im Fegefeuer. Aber Gott sei Dank, so lautet die Botschaft des Evangeliums nicht. Es ist Gnade, wir werden reich beschenkt, wir müssen nichts tun. Alles, was zu tun war, hat Christus auf Golgatha getan. Wir müssen nur noch eins glauben, dieses Geschenk annehmen. Nichts anderes ist Glauben. Ich wiederhole noch einmal die Verse 8 und 9 aus dem Epheserbrief, die Lesung, die wir eben als Zweites hatten. Da heißt es, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben. Nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Und jetzt bitte nicht wieder hingehen und verkürzen und sagen, Pastor Latzel sagt, Glauben hat mit Werken nichts zu tun. Das Werk ist eine Lebensäußerung des gesunden Glaubens. Aber Werke nützen nichts, wenn ich zuvor durch den Heiligen Geist die Gnade Gottes in mir war. Dann ist alles sinnlos. Im christlichen Glauben steht, die Theologen sagen, dass der Indikativ vor dem Imperativ. Nicht wie in der Religion, da steht immer der Imperativ vor dem Indikativ. Heißt, ich muss tun, ich muss tun, ich muss tun und dann sieht Gott mich vielleicht gnädig an. Nein, der christliche Glaube sagt, du wirst reich beschenkt, es ist alles in Ordnung, Gott hat dich lieb. Und dann bin ich befreit zu gutem Handeln. Das gehört dann auch natürlich zu lebendigem Glauben dazu, das ist mir wohl bewusst. Aber ganz wichtig ist, dass es auf die Gnade ankommt. Und jetzt werdet ihr sagen, ja, das hast du letzten Sonntag schon gesagt. Und die Gnade, die bringst du so alle 6 Wochen wieder vor und bringst sie uns, stellst sie uns vor Augen. Sage ich, wunderbar, also nicht, weil ihr bei mir seid, aber wenn euch Prediger sowas erzählen, ist alles gut. Auf die Gnade kommt es nämlich an. Anderer großer Prediger, der richtig was drauf hatte, Paulus, wenn der an die Gemeinden geschrieben hat, hat er immer damit begonnen. Müsst ihr mal lesen in Briefen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch, immer. Und schließt auch bis auf den Römerbrief jeden Brief damit, dass er nochmal die Gnade thematisiert. Das ist immer das, woran alles eingeordnet ist. Es kommt auf die Gnade an. Wir können nichts machen wie Martha. Wenn du meinst, irgendwie an deinem Schicksal, an deiner Situation irgendwas verändern zu können, nicht irgendwelche Leistungen, dann hast du nichts verstanden vom Glauben. Setz dich zu Füßen Jesu. Lass dich reich beschenken. Und der Herr wird alles tun. Das ist das Entscheidende. Wir können an Maria neu die Gnade Jesu sehen, die er schenkt. Nicht Martha. Sie ist eine Fehlform des Glaubens, die meint, über das, was wir machen, könnten wir uns irgendwie bei Christus irgendetwas erwirken. Nein, wie Maria, die sich rein beschenken lässt zu Füßen Jesu. Ein drittes, was wir lernen dürfen. Wir dürfen an Maria die von Jesus verordnete Sorglosigkeit erfassen. Sie sitzt sorglos zu Füßen Jesu und um sie herum tobt das große Programm in ihrem Haus. Also die Jünger sind mitgekommen, vermutlich noch ein paar mehr. Da war jetzt mindestens ein gutes Dutzend Leute, wenn nicht 2, 3 Dutzend Leute bei denen zu Hause. Jetzt können gerade die Frauen sich vorstellen, was das bedeutet. Also das wird schon schwierig, wenn mal so 3, 4 Leute mit zu Besuch kommen und man muss schnell aufräumen und jetzt muss man noch Abendessen machen und vielleicht das Frühstück was vorbereiten. Dann ist aber überall Hochstimmung und Alarm. So, aber hier, das ist hier so eine halbe Kompanie, die hier antritt. So, und jetzt versuchen die natürlich, das war im Orient, so gute Gastgeber zu sein, zumindestens die Martha. Und das ist ja auch wichtig. Es ist wichtig, sich um diese Dinge zu kümmern. Und da gibt es eine Menge zu besorgen im wahrsten Sinne des Wortes. Es ist so wunderbar, also Luther übersetzt das nicht ganz sauber, diese Stelle hier. Das heißt wörtlich hier, Martha, also Luther übersetzt Martha, aber machte sich viel zu schaffen, ihm zu dienen. Das kann man so übersetzen. Aber wörtlich steht da, Martha dagegen ließ sich durch vielerlei Dienstleistungen für die Bewirtung in Anspruch nehmen. Schlachter hat es übersetzt, Martha aber machte sich viel zu schaffen mit der Bedienung. Und das heißt dann ja wirklich, da vollständig drin sein, komplett von Sorgen, wie schaffe ich das, wird das alles gut sein, brennt mir das Lamm nicht an und ist alles auch wunderbar, sind die Gläser voll, ist alles auch sauber, muss ich da nicht nochmal gucken halt. Und Maria ist ganz frei davon, ist ja auch ihr Haus, sie wohnt da ja auch. Aber weil Jesus da ist, ist sie sorgenlos. Ja, das spielt eine Rolle, aber wichtiger ist, zu Füßen Jesu zu sitzen. Und das schenkt dieser Maria eine Sorglosigkeit. Sie sorgt sich nicht um all das, was tatsächlich Realität in dieser Welt ist, sondern sie hört der Rede Jesu zu. Und diese Sorglosigkeit, das ist etwas, was der Glauben uns immer wieder schenken möchte. Christentum heißt zuerst nicht, wir haben viel zu sorgen, sondern Christus sorgt für uns. Es ist sogar so weit, dass wir sagen müssen, dass Sorgen Zeichen von Unglauben ist. Sorgen und Glauben, das ist wie Feuer und Wasser. Sorgen ist Zeichen tiefen Unglaubens, wie umgekehrt, dass Nichtsorgen, die Sorglosigkeit, ein Zeichen tiefen Glaubens ist. Weil wenn ich mir Sorgen mache, in die Zukunft blicke und denke, ich schaffe es nicht, wie wird es denn werden, sage ich im Prinzip unterschwellig, Gott hat es nicht drauf, er wird mit meinem Problem nicht fertig. Und wenn ich sorglos bin, dann sage ich, hey, Gott ist ja da. Er wird schon richten. Da werden jetzt wieder einige sagen, ja, wozu rufen Sie uns denn hier auf? Was soll das denn für ein Leben werden? Wie soll das denn am Montag, am Dienstag, am Mittwoch aussehen? Was soll das denn sein? Ich habe nicht gesagt, kümmert euch nicht um die Dinge. Das tut ja. Kümmert euch um eure Gesundheitsvorsorge, kümmert euch um eure Versicherung, aber sorgt euch nicht. Sorgen ist in der Bibel immer wieder verboten. Könnt ihr lesen. 2 Kapitel später im Lukas-Evangelium. Sorgt euch nicht um die Kleidung, sorgt euch nicht um euer Essen. Der Herr wird es geben. Petrusbrief heißt es, wir sollen alle Sorgen auf ihn werfen. Er sorgt für uns. Jetzt habe ich ja gesagt, wir wollen heute lernen. Jetzt wollen wir mal so eine Lernzielkontrolle machen für deinen Glauben, der du so ein gestandener Christ bist. Schon Jahre unter das Wort kommst. Wie sieht es denn momentan aus mit deiner Sorgenlast? Was hast du denn heute Morgen mitgebracht? Das Große, das Kleine, wo du denkst, oh wei, wie wird es denn werden? Und dich davon gefangen nehmen lässt. Lukas warnt zwei Kapitel zuvor. Die Sorgen, Freuden und Reichtümer des Lebens ersticken das Wort Gottes und damit den Glauben. Wir sollen nicht sorgen. Und das darfst du heute Morgen neu lernen. Ich kenne eure unterschiedliche Sorgenlast nicht, die ihr mitgebracht habt und die momentan euer Leben bestimmt. Aber ich weiß, dass es Gott ein kleines ist, damit fertig zu werden. Und ich weiß, dass in ganz, ganz kurzer Zeit diese Sorgen überhaupt keine Rolle mehr spielen. Die Sorgen, die Martha hat, ob es da genug zu essen gab, ob die Bude sauber ist, das spielt heute überhaupt gar keine Rolle mehr. Entscheidend war das, was ihre Schwester getan hat. Vor 50 Jahren haben auch Menschen hier in der Martini-Gemeinde gesessen, haben der Predigt zugehört. Und die sind auch sonntags gekommen mit Sorgen. Deren Sorgen spielt alle keine Rolle mehr. Das hat sich alles erledigt. Entscheidend für diese Menschen, die vor 50 Jahren, vor 100 Jahren, vor 150 Jahren hier waren, ist nur eins gewesen, ob sie bei Jesus gewesen sind oder nicht, ob sie ihm vertraut haben. Und so wird es auch mit euren Sorgen sein. Das ist ein ganz, 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 ganz kurzer zeitlicher Abschnitt. Und es ist nichts. Und Gott wird sich darum kümmern. Und ich möchte das nochmal neu wiederholen. Bitte lernt das für euren Glauben. Und wie gesagt, auch wenn ihr schon 40, 50 Jahre im Glauben steht, ihr dürft es neu lernen und hören. Sorgt euch nicht. All eure Sorge werft auf ihn. Er sorgt für euch, auch wenn die Welt euch anderes einredet. Das ist das, was wir lernen dürfen. Die Sorglosigkeit, die Jesus uns verordnet, die Maria umsetzt. Ein viertes, was wir lernen können an Maria, die Realität der Gemeinde Jesu. Was ganz Banales. Da kommt Martha und sagt, Herr, fragst du nicht danach, dass meine Schwester mich alleine dienen lässt? Sage ihr doch, dass sie mir helfen soll. Da lebt Maria an ihrer Schwester Martha, wie die ihr so einen Druck macht und von ihr einen gewissen Dienst im Reich Gottes erwartet und das klein macht, was sie tut. Und es ist in der Gemeinde Jesu leider so, dass die Brüder und Schwestern, die wir haben, die mit uns den Glauben leben, dass die nicht immer nur zur Freude und zur Auferbauung da sind. Manchmal machen die Druck und manchmal sind die zur Beschwernis. Und das hat nichts damit zu tun, ob die Dinge richtig oder falsch sind, die wir tun. Also Maria macht hier alles ja richtig, kriegt sie nochmal von Jesus attestiert. Im Johannesevangelium lesen wir, wie Johannes 12 Jesus die Füße salbt. Da macht sie auch etwas. Und da kommt der Jünger Judas und macht ihr auch Druck und beschwert sich. Ja, wie kann das denn passieren, was man das für das Öl hätte kaufen können, halt nicht. Da wird nochmal richtig Druck gemacht. Das ist Realität des Glaubens. So passiert es leider in der Gemeinde Jesu. Und ich sage das einfach mal als Vorwarnung dafür, für alles, was für euch noch im Dienst, auch in Martini oder in der Mitarbeit vor euch steht. Ihr macht es nicht für Menschen, nicht für einen Pastor, nicht für einen Kirchvorsteher, ihr macht es für Jesus. Die Menschen, die mit euch den Glauben in Gemeinde leben, die sind häufig Beschwernis. Das muss man wissen, sonst kann man den Dienst nicht tun. Die sind auch häufig Stärkung, Gott sei Dank, und Unterstützung, aber ganz häufig auch das andere. Und das wird häufig dann zur Glaubenskrise, weil man sich an Menschen orientiert hat, an Christen und nicht an Christus. Und dann ist man enttäuscht über das, was andere Mitchristen getan haben. Aber das ist leider die Realität der Gemeinde Jesu. Christen enttäuschen immer, Christus, der enttäuscht nie. Und das ist wichtig, dass wir uns darauf einstellen, auf diese Realität, damit man, wenn man das erlebt, dann nicht frustriert alles hinschmeißt und sagt, ich laufe jetzt aus der Gemeinde weg oder ganz vom Wort weg, weil man so enttäuscht ist. Leider passieren solche Dinge. Nein, das gehört mit dazu. Guckt immer auf Christus, nicht auf die Christen. Die enttäuschen genauso, wie vermutlich Maria auch enttäuscht gewesen ist über Martha, die sich so an Jesus wegen ihr wendet. Wenn ihr 3 Wochen in den Urlaub an die Nordsee fahrt, dann werdet ihr, wenn ihr Glück habt, gutes Wetter erleben. Kann sein, dass sogar 3 Wochen Sonnenschein ist. Aber es wird sehr wahrscheinlich sein, dass es irgendwann auch regnet. Und es kann euch auch passieren, dass es 2 Wochen regnet. Deshalb seid ihr gut beraten, wenn ihr in Urlaub fahrt, dass ihr feste Regenklamotten mitnehmt. Und genauso ist in der Gemeinde Jesu. Wenn man den Weg mit Brüdern und Schwestern geht, da gibt es Sonnenschein, aber es gibt eben auch die Regentage. Und dafür müssen wir vorbereitet sein. Und wichtig ist, dass wir das immer wieder lernen, damit wir den Geschwistern vergeben, weil wir wissen, es ist etwas Normales, was dazugehört hat und nicht etwas Unnormales, was ich jetzt Furchtbares gerade erlebe. Das ist die Realität in der Gemeinde Jesu. Jetzt will ich das nicht so festhalten, dass ich sage, so nach dem Motto, das ist so, das muss so bleiben, da wollen wir uns auch verändern, da wollen wir auch schauen. Und jetzt sage ich das mal andersrum. Lasst uns immer mal gucken, wo wir so Marthas sind. Die meint es ja gut, die will ja was reißen im Reich Gottes, aber beschwert ihre Schwester damit. Und das ist etwas, was im Glauben nicht sein soll. Ich spreche da aus eigener Erfahrung. Ich versuche es auch immer gut zu machen, aber ich erlebe es immer wieder, dass es mir nicht gelingt und dass da ganz viele Martha-Anteile in meinem Dienst sind. Und da muss ich mich immer wieder von Gott belehren lassen, dass ich schauen muss einfach, wo kann ich denn zur Stärkung von Brüdern und Schwestern da sein und nicht zur Belastung. Das eine ist, dass wir lernen wollen, dass wir sagen, okay, sowas passiert uns, so eine Beschwerung durch Geschwister. Aber das andere eben auch, wo wir selber zu Marthas werden, andere beschweren. Da mögen wir Gott immer wieder bitten, dass er uns da Veränderung schenkt, dass wir zu anderen Menschen werden. Ich habe das erleben dürfen. In meinem Glauben, in meiner alten Gemeinde gab es einen lieben Bruder, der Hans-Walter Neef, so heißt er. Und der hat mir einmal erzählt, wie er als junger Mann, so als er zum Glauben gekommen war, so ein richtiger Stinkstiefel war und nur in der Gemeinde immer wieder, wo er war, denen er erklären musste, wo sie noch frömmer und noch besser und sonst was werden müssten. So eine richtige Beschwernis. Es war alles richtig, aber eine Beschwernis. Und dann hat Gott ihm irgendwann gesagt, damit müsse er aufhören. Und dann kriegt er dieses Petruswort, wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Und das hat er verstanden und hatte fortan aufgehört, irgendjemanden zu kritisieren und hat nur noch positiv zu Leuten gesprochen. Auch wenn da negative Dinge waren, nur noch Unterstützung, nur noch Positives. Und dieser Bruder, der schon in der Ewigkeit ist, ist ein unglaublicher Segen geworden. Das würde ich mir wünschen, dass das eines Tages auch Menschen über mich sagen könnten, dass sie sagen würden, naja, der ist nicht nur ein Besserwisser gewesen, sondern jemand, der immer alles da korrigiert hat, sondern er ist auch einer gewesen, der Brüder und Schwestern im Glauben gestärkt hat. Lasst uns immer wieder gucken, dass wir nicht nur sind wie Martha, die da Leute kritisiert, sondern wirklich auch Menschen unterstützt, dass sie gestärkt werden in ihrem Glauben. Ein fünftes und letztes, jetzt muss ich Sie nochmal um Aufmerksamkeit bitten, jetzt wird es nochmal ein bisschen intensiver zum Ende hin, normalerweise wird es immer so ein bisschen auslaufend halt, aber der fünfte Punkt, der hat es nochmal ein bisschen in sich, da muss ich Ihnen noch ein bisschen was zumuten. Auch das können wir lernen, nämlich an Maria die Veränderung durch Jesus wahrnehmen. Und wenn Sie diesen Text lesen und aufmerksam mitbekommen haben, dann spielen die Namen ja eine große Rolle. Da heißt es hier im Vers 39, sie hatte eine Schwester, die hieß Maria. Da war eine Frau mit Namen Martha. Und dann sagt Jesus ja auch so, Martha, Martha. Also die Namen spielen hier eine ganz, ganz besondere Rolle. Und wenn man die Namen übersetzt, so heißt Martha, übersetzt aus dem Hebräischen, Gebieterin, Herrin, Hauschefin. Wenn man Maria übersetzt, so heißt das so viel wie gesund, stark, fett. Jetzt ist das eine Geschichte für mich, ich sage ja, das ist so ein bisschen schwieriger, jetzt diesen Gedankensprung zu sagen, die Veränderung der Maria wahrnehmen, die Jesus schenkt. Die eigentliche Rolle, die Maria gehabt hätte, das fordert ja Martha ein, wäre die einer Martha, einer Hauschefin, einer Gebieterin, die da mit den Angestellten alles klärt und alles ordnet. Aber weil sie Jesus begegnet, nimmt sie diese Rolle nicht mehr wahr, der Gebieterin und Herrin, sondern sie ist eben eine Maria, die gesund ist, die stark ist, die fett ist, also die sich nähren lässt, die nur nimmt halt, nicht die von Jesus nimmt. Das in diesem Bild. Und diese Veränderung wird ihr durch Jesus geschenkt. Sie ist eben nicht mehr diejenige, die da rumläuft und alles wuselt und organisiert und macht im Haushalt, sondern sie lässt sich beschenken durch Jesus Christus, lebt von seiner Gnade. Und das ist so ein Motiv, das bei Lukas immer wieder vorkommt. Die Veränderung, die Jesus schenkt und damit Menschen auch zum Segen setzt. Das ist übrigens ein tolles Bild. Maria, die Gesunde, die Starke, die Fette, wird dann zur Fettenden bei Jesu Salbung. Nachdem sie sich hat füllen lassen, sie ist mitnichten ja nicht nur die, die sich nur beschenken lässt, sondern dann kann sie ja, nachdem sie beschenkt worden ist, zur Salbenden werden. Die Fette, ich bleibe jetzt in diesem Bild im Namen, wird zu derjenige, die das Öl, das Fett zu Jesus bringen kann. Und so ist es im christlichen Glauben. Wenn wir Christus begegnen, dann verändert er uns, macht aus Herren Gesunde und schenkt es, dass wir zu Fettenden in dieser Welt werden können. Ich weiß, das ist ein bisschen anstrengend, dieses Bild, etwas bemüht, aber das finden wir häufig wieder, zum Beispiel bei dem Zachäus. Das ist auch so ein Herr gewesen, Lukas 19, diese Geschichte. Ein Herr in Jericho, der knüpft den Leuten das Geld ab, er kann bestimmen, der kümmert sich um alles. Und dann begegnet er Jesus, Jesus schenkt ihm Veränderung und dann wird er zum Fettenden. Dann gibt er ja alles vierfach zurück und die Hälfte seines Besitzes den Armen. Er lebt die Segnung Jesu und er gibt sie zurück. Paulus, dessen Bekehrung so wunderbar bei Lukas in der Apostelgeschichte beschrieben ist, auch so ein Motiv bei Lukas eben halt. Was ist das für ein Herr gewesen? Der wollte die Leute in seinen alten Glauben reinzwängen. Dann begegnet er Jesus, auch eine Veränderung. Und was wird der zu einem Fettenden? Er wurde gesund, ihm wird die Schuld vergeben und dann kann er den Segen weitergeben. Was sind wir gesegnet worden als Christenheit durch das, was der Apostel Paulus getan hat? Das ist das, was Paulus dann selber auch sagt. Ist jemand in Christus, so ist eine neue Kreatur, das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und das ist das, was wir an der Martha sehen dürfen, an der Maria sehen dürfen. Sie ist nicht länger Martha, sie ist nicht länger eine Gebieterin und Herrin, sondern sie ist eine gesunde, starke, eine, die das Fett weitergeben kann. Und das darf auch für uns gelten. Wo immer wir Christus begegnen, da darf Veränderung in unserem Leben passieren. Dass wir von unserem Herrn und Gebieter sein, von unserer Selbstverkrümmtheit gelöst werden und zu solchen werden, die durch Jesus gesund werden und dann eben auch in dieser Welt Gutes tun können und das Fett, das der Herr uns gegeben hat, weitergeben können. Auch das können wir an Maria lernen, die Veränderung, die durch Jesus geschieht und die an jedem geschieht, der den Heiligen Geist von unserem Herrn und Heiland bekommen hat. 5 Punkte, die die Jünger und die auch heute Morgen wir an Maria lernen konnten über den Glauben an Jesus. Erstens, die Bedeutung der Worte Jesu erkennen. Zweitens, die Gnade Jesu verstehen. Drittens, die von Jesus verortete Sorglosigkeit erfassen. Viertens, die Realität der Gemeinde Jesu erfahren. Und fünftens, die Veränderung durch Jesus wahrnehmen. Das wollten wir lernen. Jetzt wissen Sie aus der Pädagogik, dass das Vermitteln des Lernstoffes das eine ist, aber dass ein guter Pädagoge auch angehalten ist, immer wieder eine Lernzielkontrolle zu machen. Und da möchte ich Sie bitten, einfach den Zettel mitzunehmen. Nicht nur die Hausaufgaben zu erledigen, die draufstehen, sondern am Ende der nächsten Woche nochmal zu gucken, wie sieht es denn alles aus mit dem, was ich gehört habe, was ich vielleicht schon längst weiß. Habe ich das in dieser Woche umgesetzt? Wie habe ich wirklich sorglos gelebt? Habe ich mich wirklich mit dem Wort Gottes beschäftigt? Ist mir die Gnade des Herrn deutlich? Ärgere ich mich noch über die Leute in der Gemeinde, die mir so schwer fallen halt, oder gibt es da auch Veränderungen in meinem Leben? Bitte nehmt das mit und klärt am Ende der Woche nochmal ab, was dieser Text euch gezeigt hat, wo ihr etwas gelernt habt und schaut bitte auch, ob ihr das umgesetzt habt. Euch zum Segen und zur Ehre unseres allmächtigen Gottes. Amen. Und der Friede unseres allmächtigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.